Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Donald Trumps Wiederwahl zum Präsidenten der USA ging wie eine Schockwelle um die Erde. Seine vielen Anhänger und Anhängerinnen haben sich gefreut. Aber noch mehr Menschen in den USA und weltweit fühlen seitdem Unbehagen. Aber wie könnte sich die Welt unter Donald Trump tatsächlich verändern? Darüber haben meine Kollegen Scholt Wilhelm und Erik Frey aus der Standard-Redaktion bei der Messe Buch Wien gesprochen. In dieser Live-Aufnahme sprechen die beiden darüber, wie Trump in seiner zweiten Amtszeit die USA umbauen will und was das auch für unsere Gesellschaft, die Wirtschaft und Sicherheit bedeutet. Kurzum, müssen wir Angst vor Trumps Amerika haben? Sie hören damit die letzte Folge Thema des Tages in diesem Jahr. Wir machen dann eine kurze Pause über die Feiertage und sind regulär am 7. Jänner wieder zurück. Das Podcast-Team wünscht allen, die feiern, schöne Weihnachten. Wir bedanken uns bei unseren treuen Hörerinnen und Hörern und hoffen natürlich, Sie schalten auch im nächsten Jahr wieder ein.
Erik, nach diesem düsteren Intro möchte ich mit einer lockeren, leichten Frage starten. Ich habe dieser Tage oft an einen Film denken müssen, der vor 30 Jahren im Kino erschienen ist. Damals war ich noch ein Teenager, neben mir saß meine Mama und hat Trotz und Wasser geheult, weil das so traurig war, der Film. Und ein Zitat aus diesem Film lautet: Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Welche Praline ist Donald Trump?
Ah, das war Forrest Gump und seine Mutter, das Zitat seiner Mutter, die von Sally Field gespielt wird. Welche Praline ist Donald Trump? Also ich werde jetzt wahrscheinlich keine Marke nennen, das wäre Product Placement. Ich würde sagen, eine, die ist picksüß, sie ist ziemlich ungesund, das ist so sein Stil, und zumindest bei vielen hinterlässt sie dann einen bitteren Nachgeschmack.
Trump ist jedenfalls bald zurück im Weißen Haus, im Jänner dürfte es soweit sein. Interessant ist, er scheint zielstrebiger zu sein als je zuvor. Er hat einen Großteil seines Regierungskabinetts schon nominiert. Und er hat eins klargemacht, er will die USA umbauen. Wie denn?
Ja, also er und sein Team haben sich diesmal wirklich gut vorbereitet. Sie haben mit einem Wahlsieg gerechnet. Sie haben sehr viele auch Entscheidungen schon im Vorfeld zumindest vorbereitet. Und das geht jetzt alles sehr schnell. Und es ist auch ganz klar, was er möchte. Diese erste Amtszeit von ihm hat er das Gefühl gehabt, er ist Präsident, aber er kann vieles nicht tun, weil es gibt diesen Apparat, den Beamtenapparat, es gibt die Verwaltung, Tausenden von Beamtinnen und Beamten, die da irgendwo arbeiten und die ihm im Weg gestanden sind. Einerseits auch seine engsten Mitarbeiter, die er dann nach und nach gefeuert hat, und erst ganz am Ende hat er ein Team gehabt, dem er halbwegs vertraut hat, die auch entsprechend, kann man sagen, ein bisschen verrückt waren. Aber diesmal sagt er, er möchte diesen amerikanischen Verwaltungsapparat völlig umbauen, entmachten und das heißt zerstören. Er nennt ihn den Deep State. Das ist so ein Begriff, der ja auch in rechten Kreisen sehr stark schon seit vielen Jahren herumgeht. Und da hat er vor allem seine Zielscheiben, die wichtigsten, ist die Justiz, die immer eine gewisse Unabhängigkeit hatte, wie das ja in einem Rechtsstaat sein sollte. Das hat ihm nie gefallen. Das hat er gesagt, das wird sich ändern. Das Militär, die von Anfang an klar gemacht haben, sie haben ein eigenes Ethos. Ja, er ist zwar der Oberkommandierende, aber trotzdem, es ist nicht alles möglich. Zum Beispiel der Einsatz des Militärs gegen Demonstranten im eigenen Land. Und die Geheimdienste, die zum Beispiel bis zum Schluss die Vermutung, dass, sagen wir, Russland hier Trumps Wahl unterstützt hat und so, immer wieder bekräftigt haben. Und diesmal sagt er, die Geheimdienste muss er auch in den Griff bekommen. Und das sind die wichtigsten Zielscheiben, aber sicher auch viele, viele andere Bereiche. Und er hat ja Elon Musk eingesetzt, die ja auch diesen ganzen, die Verwaltung, den Staat auch dezimieren sollen durch massivste Einsparungen.
Hat er in seiner zweiten Amtszeit diesmal die Macht, die USA zu einer Art Autokratie umzubauen?
Das wird die spannende Frage sein. Was kann Trump erreichen? Also er hat relativ viele Möglichkeiten diesmal, weil seine Partei hat die Mehrheit im Senat und im Repräsentantenhaus. Das sagt aber noch nicht so viel aus. Das hatte, sagen wir, Joe Biden auch in den ersten 2 Jahren seiner Präsidentschaft. Aber seine Partei gehorcht ihm aufs Wort. Die trauen sich fast nicht mehr, sich ihm entgegenzustellen, zumindest sehr viele dort nicht mehr, weil es ihm immer wieder gelungen ist, indem er die Basis gegen widerspenstige Politiker aufgebracht hat, diese dann entweder aus dem Weg zu räumen oder zum Schweigen zu bringen. Das wird sehr spannend sein, zum Beispiel alle seine Personalentscheidungen müssen ja in den USA vom Senat bestätigt werden. Und das werden wir halt ganz spannend sehen. Fürchten Sie sich so vor diesem Präsidenten und seinem Einfluss, dass Sie doch sehr, sehr viele der Ernennungen, der Bestellungen akzeptieren. Wenn das geschieht, dann ist es ein Zeichen, dass dieses System der Checks and Balances, auf das die USA ja so stolz sind, zumindest bröckelt. Und wenn das passiert, dann kann man davon ausgehen, dann wird Trump weitere Schritte nehmen. Die 2 Instrumente, die er dann vor allem in der Hand hat, nach dem Umbau, nachdem er seine Leute reingebracht hat, nachdem er alle anderen, die dort rausgedrängt hat, die nicht loyal sind, und Loyalität ist die wichtigste Eigenschaft, die Trump kennt für seine Mitarbeiter, Kompetenz ist deutlich weniger wichtig, dann ist die Justiz und das Militär. Und mit denen, wenn er die auf eine, sagen wir, auf eine fragwürdige, vielleicht sogar ungesetzliche Weise einsetzt und er dann den Widerstand nicht bekommt, ihn dann niemand stoppt, dann sind die USA zumindest auf dem Weg zu einer, wie man das so sagt, illiberalen Demokratie, was wiederum davon abhängt, wie sich auch die zukünftigen Wahlen entwickeln, aber auch eines zunehmend repressiven Staates und hat dann schon ziemliche Ähnlichkeiten zu einer, zumindest einer Halbautokratie.
Ob ihm das gelingen wird, werden wir sehen in den nächsten Jahren. Den Grundstein für den Umbau der USA hat Trump schon viel früher gelegt, würde ich sagen. Und zwar dadurch, dass er von Beginn an seiner politischen Karriere versucht hat, die Gesellschaft zu spalten, ein Wir gegen Ihr zu etablieren. Während des 2. Wahlkampfs ist aufgefallen, dass er stärker als bisher an dieser Strategie festhält, würde ich sagen. Gegner werden noch schärfer angefeindet als bisher, wenn es um die Verteufelung von Minderheiten geht und von Randgruppen. Da gibt es überhaupt kein Halten mehr bei ihm. Er steht auch ganz offen dazu, Desinformation zu verbreiten und zu lügen, wenn es für ihn passt. Wie gefährlich ist es denn für eine demokratische Gesellschaft, die sich ja doch an Normen haltet, im Normalfall, wie jener vor allem der USA, wo Redefreiheit auch so ein großer Begriff ist? Wie effektiv ist Trump darin, diese Bevölkerung zu spalten?
Ja. Also die Spaltung der USA hat nicht mit Trump begonnen. Das geht eigentlich schon lange zurück. Er hat es aber erstens einmal hat das genutzt. Sein politischer Aufstieg war auch nur möglich, weil die Gesellschaft schon so polarisiert war, weil er eine republikanische Parteibasis gefunden hat, die bis dahin von doch halbwegs moderaten oder pragmatischen Politikern geführt wurde, aber das eigentlich nicht mehr wollten. Die wollten dort einen Kämpfer oben haben, auf der ihre Feinde voll attackiert, voll ins Gesicht fährt. Und ihre Feinde sind die sogenannten Eliten der West- und der Ostküste, die gebildeteren Schichten, die Ivy League-Absolventen, dieses ganze linksliberale, politically korrekte, woke, wie man dann zunehmend gesagt hat, Amerika, die sich um Klimawandel kümmern, die sich um Minderheiten kümmern. Da hat so eine wirkliche, einen Wunsch gegeben, denen wollen wir es jetzt zeigen. Und dann kam Trump. Und er hat das voll sich dort draufgesetzt und hat das unglaublich ausgenutzt und hat das aber auch noch beschleunigt und verstärkt. Und das stimmt genau, in diesem letzten Wahlkampf gab es ja eigentlich keine Grenzen mehr. Ich meine, vergessen wir nicht, als er den ersten Auftritt 2015 hatte, als er seine Kandidatur erstmals angekündigt hat, hat er davon gesprochen, die Mexikaner schicken Vergewaltiger und Verbrecher über die Grenze. Das war auch maßlos übertrieben, war hetzerisch. Aber hat noch irgendwo eine, konnte man es sich noch vorstellen, dass es möglich ist. In der Debatte mit Kamala Harris hat er dann diese Urban Myth aufgegriffen, dass diese Haitianer in Springfield Hunde und Katzen auffressen von den Nachbarn, wo jeder weiß, das hat so nicht gestimmt. Aber diese Verschärfung, diese Eskalation der Sprache war etwas, was er dann betrieben hat. Und den Leuten ist es ja egal. Es geht ja nicht darum, ob es jetzt wörtlich stimmt. Es geht darum, dass dahinter eine Geisteshaltung ist und diese Haltung ist, wir werden mit aller Kraft für uns und gegen die da oben, gegen die da drüben, gegen die da kämpfen. Und diese Erwartungshaltung die er auch hier so verstärkt hat, ist etwas, was sicher auch noch diese Spaltung nicht nur auf der verbalen, nicht nur auf der geistigen, auf der medialen Ebene, sondern in seiner zweiten Amtszeit möglicherweise auch auf einer ganz konkreten Ebene vorantreiben kann. Ich mache mir schon auch gewisse Sorgen um Leute, die in der Justiz arbeiten, die in den Medien sind, möglicherweise auch in der Kultur, die Trump in der Vergangenheit irgendwie entgegengetreten sind oder das in Zukunft machen wollen, was die noch zu spüren bekommen werden von einem doch sehr starken, mächtigen und manchmal auch willkürlichen amerikanischen Staat. Zum Beispiel von der Justiz, wenn die FBI einmal beginnt, gegen einen zu ermitteln, wenn er einen Auftrag bekommt, jetzt schaut ihr euch den an, der schreibt so böse Artikel da in dieser Zeitung oder folgt mir nicht. Auch wenn diese Ermittlungen dann im Sande verlaufen, die Anwaltskosten, die dadurch verursacht werden, schon allein, die sind ja viel, viel höher als bei uns. Die können Menschen wirklich ruinieren. Und denkt da auch an die Finanzbehörde, an die IRS. Ja, die hat ja auch schon damals begonnen, ganz zufälligerweise Leute wie Comey, den ehemaligen FBI-Chef und so, dann einfach den zu untersuchen. Und das, also diese Politisierung, die Instrumentalisierung von diesen Institutionen, wo Trump überhaupt keine Hemmungen haben wird, das zu tun, sondern dass das sein Recht sehen wird, das könnte auch dieses Land wirklich auf einer dramatischen Weise auseinanderziehen. Da kommt die Polizei dazu und möglicherweise sogar das Militär. Also ich kann mir noch vorstellen, dass es noch, wie das einmal ein Bundeskanzler hier gesagt hat, sehr hässliche Bilder geben wird, die aus den USA kommen werden.
Neues auch, er hat nicht nur sich selbst als Megafon, sondern er hat dafür auch, um seine Propaganda zu verbreiten und seine Hetze zu verbreiten, den reichsten Mann der Welt an seiner Seite, Elon Musk. Der hat ihn nicht nur mit viel Geld unterstützt im Wahlkampf, sondern hat ihm praktisch auch sein soziales Netzwerk X zur Verfügung gestellt, um das als Propagandaplattform zu nutzen. Was denkst du, wie sehr kann so eine soziale Plattform wie X in Zukunft, auch in den nächsten Jahren in seiner Präsidentschaft, noch zum Megafon werden für diese MAGA-Bewegung, für diese Trump-Bewegung?
Ja, also Musk hat ja Twitter damals für 44 Milliarden Dollar gekauft und jetzt ist es vielleicht nur noch ein Zehntel oder das tatsächlich wert. Man würde sagen, was für eine Geldverschwendung. Aber möglicherweise hat es sich für ihn auch ausgezahlt, weil ja, X hat eine wichtige Rolle gespielt. Weniger direkt, ja, es sind mehr als 100 Millionen Amerikaner haben dort ein Konto. Nicht jeder nutzt es die ganze Zeit, nicht jeder hat alles mitbekommen. Aber es war so ein bisschen ein Ping-Pong-Spiel mit anderen konservativen Medien. Fox News ist zum Beispiel wahrscheinlich noch wichtiger als eine Propagandamaschine für Trump. Hat aber dann über X sich noch verstärken können. Und das ganze Biotop der rechten Medien ist in den letzten Jahren noch deutlich stärker geworden. Da gibt es auch noch einige andere, die dazukommen, andere Plattformen, andere Fernsehsender, andere Online-Medien. Das, was wir letztlich hier auch in Österreich ja auch erleben mit FPÖ-TV und so, wo ein guter Teil der Bevölkerung aus den traditionellen Mainstream-Medien eigentlich rausfallen und in dieses eigene Medienuniversum hier einsteigen. Und dieser Trend wird wahrscheinlich weitergehen. Und man sieht jetzt bereits eine Art Desillusionierung auf der Seite der Demokraten und der Trump-Gegner. Und MSNBC, der ja der führende linksliberale Sender ist, hat seit der Wahl einen dramatischen Rückgang an Zusehern. Die Leute wollen gar nicht mehr schauen. Fox hat einen Aufschwung. Im Moment spielt auch das sehr in Trump in die Hände. Das kann sich aber noch wieder drehen. Also die erste Trump-Amtszeit war eine Blütezeit für die New York Times, für MSNBC, für linksliberale Medien. Die haben davon profitiert. Auf alles, was Trump angestellt hat, sind Leute dorthin gegangen. Es kann auch wieder so kommen, aber es kann auch gut sein, dass Trump dann sagen wird, nein, ich lasse mir das von denen nicht mehr bieten. Die CBS, eines der wichtigen Fernsehsender, hatte ja schon im Wahlkampf angedroht oder gefordert, dass ihnen die Lizenz entzogen wird, weil sie angeblich ein Interview mit Kamala Harris manipuliert haben sollten. Und da kann noch einiges geschehen, dass dann möglicherweise auch so etablierte Medien wie die Washington Post, die New York Times, es plötzlich sehr schwer haben werden, wenn der ganze Staatsapparat sich gegen sie richtet.
Einer der genialsten und vielleicht auch teuflischsten Schachzüge der Bewegung rund um Donald Trump war es für mich, den Begriff Redefreiheit zu kapern. Was konkret hat man denn damit erreicht und Wie nutzt man Redefreiheit auch für sich?
Ja, also das ist auch schon ein älteres Phänomen. Es hat in den vergangenen Jahrzehnten eine Art Zivilisierung unserer Sprache stattgefunden. Das war diese Political Correctness. Die war in den USA auch besonders ausgeprägt. Eine Rücksicht auf Minderheiten, Wörter, Begriffe, Sachen, die man einfach nicht sagt. Hat auch eine lange Tradition, das haben wir auch schon im Mittelalter gekannt. Und die ganzen Flüche, die wir kennen, war ja auch dieser Widerstand, der Wunsch, ich möchte die Sachen aussprechen, die ich nicht darf. Trump hat das dieses, ich darf das ja nicht mehr sagen, aber, und dann wird es ja sofort gesagt und über Plattformen hundertfach oder tausendfach auch verbreitet, dieses, ich bin ja das Opfer und ich werde ja zensuriert und dabei schreit man die Sachen nur heraus, hat Trump das auf die Spitze gebracht. Und es war sehr interessant, in seinen ganzen Wahlkampfauftreten hat immer wieder einen Trick so gehabt, so eine Masche. Er hat immer wieder gesagt, er tritt ja dort auf als der böse Bube, der sich ja an nichts hält und der sich ja nicht benehmen kann. Und dann hat er immer so gesagt, na ja, meine Berater haben mir schon gesagt, Sir, das dürfen Sie nicht sagen. Und hat er immer so mit der Stimme, Sir, das dürfen Sie nicht sagen. So hat er sich lustig gemacht über die. Aber ich sage es jetzt trotzdem. Also sogar gegenüber seinem eigenen Team hat er dieses Ich bin der Kämpfer für Redefreiheit verwendet, um hier erstens einmal Unausstehlichkeiten, Boshaftigkeiten und Lügen ungebremst, ungestraft verbreiten zu können. Und dieses Gefühl von, wir dürfen das ja nicht sagen, aber wir wollen es trotzdem und die Welt erlaubt uns das nicht, aber wir tun es jetzt trotzdem, wir zeigen diesen rebellischen Geist, der ist weit verbreitet und Trump profitiert von dem. Und vielleicht als Präsident wird das dann weniger gut können, weil als Präsident ja, darf er ja wirklich alles sagen.
Diese destruktive Art des Diskurses, diese offenen Anfeindungen, diese Faktenfeindlichkeit, diese Wissenschaftsfeindlichkeit, die oft dadurch blitzt, wenn die von der Spitze eines Staates kommt, dann würde ich mal sagen, ist das besonders effektiv und besonders stark und wirksam für eine Gesellschaft. Wie sehr färbt das denn auf die Gesellschaft in den USA, aber auch bei uns in Europa ab, wenn die Spitze des US-Staates auf diese Art und Weise redet, auf diese Art und Weise Sprache als Waffe einsetzt? Was macht das mit uns?
Das werden wir vielleicht in 4 Jahren noch besser wissen, was es mit uns gemacht hat. Sicher, es untergräbt das Vertrauen in die etablierten Institutionen. Das ist also genau dieser Kampf gegen den Staat, gegen die Gesellschaft, die ihm irgendwo im Weg steht, gegen die Checks and Balances, liegen dahinter. Und das sind die Universitäten, das ist die Wissenschaft, das sind die etablierten, die Mainstream-Medien, die echten Journalismus betreiben, indem sie halt auch beide Seiten zu Wort kommen lassen und Fakten nachprüfen. Fox News, das, was es populär macht, hat ja nur diese Talkshow-Leute, die halt nur ihre aggressive Meinung aggressiv verkünden und Sachen behaupten, die dann ja auch nicht stimmen und so. Also es ist ein Kampf gegen all das. Faktenfeindlichkeit wird eine große Rolle spielen beim Klimaschutz, den ja Trump ablehnt oder als These ablehnt bzw. bekämpft. Und da wird es dann interessant werden, weil gewisse Fakten lassen sich ja nicht wirklich negieren, dass zum Beispiel die Wirbelstürme immer schlimmer werden, dass die Trockenheit immer schlimmer wird, dass die Temperaturen steigen. Und da kann man so von einer gewissen kognitiven Dissonanz reden zwischen einer Führung, die das alles negiert oder ablehnt oder als einen Unsinn verkündet, und Menschen, die das dann zu spüren bekommen. Aber das haben wir auch jetzt erlebt in den letzten Jahren und auch jetzt in diesem Wahlkampf. Menschen sind schon sehr bereit, auch das, was vor ihnen sichtbar ist, zu ignorieren, wenn sie an etwas anderes glauben wollen. Also diese Entfaktisierung und Neuideolisierung einer Gesellschaft, die wir in den vergangenen Jahrzehnten gehofft haben, zurückzudrängen, die könnte unter Trump auch wieder steigen.
Wird das auch bei uns durchsickern, wenn du an den nächsten Wahlkampf denkst, der jetzt vielleicht noch länger bevorsteht? Aber wir haben auch schon bei uns im letzten Wahlkampf gesehen, dass es oft möglich ist, einfach Unwahrheiten zu verbreiten.
Ja, also das hat sich ja auch schon in Europa niedergeschlagen. Der Aufstieg von rechtspopulistischen Parteien oder auch linkspopulistischen Parteien zum Teil. Und die nutzen alle den Vertrauensverlust, also vor allem auch gegenüber der Wissenschaft, der Forschung, den Experten. Die werden dann als Eliten gesehen, die ja nicht einfach nur versuchen, ihre Arbeit sorgfältig zu machen und einer Wahrheit nahe zu kommen, sondern als gekaufte Schergen eines Systems, das es darauf angekommen hat, mich, uns irgendwie zu unterdrücken, zu benachteiligen. Und da spielt dann halt auch die Migration immer eine große Rolle. Also wo immer man hinschaut, man weiß, Menschen, die gerade erst angekommen sind im Land, sei es legal oder illegal, das sind die Unterprivilegierten. Denen geht es am schlechtesten. Wenn man aber fragt, zum Beispiel in breiten Teilen der Bevölkerung, na, wer profitiert denn, wer ist denn privilegiert? Na, denen wird ja alles geschenkt gegeben. Das Gleiche gilt auch hier in Österreich. Und das Gleiche hat man auch in den USA. Also das ist hier dieses Abkoppeln von Evidenzen und von Fakten oder überhaupt hinterfragen. Ist das, was ich so gehört habe, das letzte Mal im Podcast, im Fernsehen, auf meiner gelesen habe oder in meinem Feed auf der Plattform, stimmt das überhaupt?
Du hast schon gesagt, dass Trump vielleicht nicht davor zurückschrecken wird, politische Gegner zu verfolgen oder auch Kritiker zu verfolgen. So bedrohlich Trump für die Kritiker ist, so sehr scheint es sich für andere wiederum zu lohnen. Ein enger Zirkel an Milliardären um Trump herum hat viel Geld dafür ausgegeben, für den Wahlkampf und dass er wieder ins Amt kommt. Und bislang ungewöhnlich ist, würde ich sagen, dass sie nicht nur Geld gegeben haben, sondern ganz bestimmte Leute sich auch selbst aktiv dafür eingesetzt haben, lautstark eingesetzt haben, Propaganda für ihn betrieben haben. Einer davon zum Beispiel ist der Zirkel um den Vizepräsidentschaftskandidaten J.D. Vance. Da haben sich viele für ihn stark gemacht. J.D. Vance wäre vielleicht sonst niemals in diese Position gekommen. Und natürlich Elon Musk steht über all diesen Persönlichkeiten drüber. Der hat sich selbst so intensiv eingesetzt, dass er sogar seine eigene Plattform dafür hergegeben hat. Haben diese reichen Männer die US-Wahl gekauft oder haben sie einfach aufs richtige Pferd gesetzt?
Das ist eine interessante Frage. Ich habe vor circa einem Jahr einen Kommentar gelesen und ich weiß nicht mehr, wer der Autor war, der gesagt hat, eigentlich müssten die Wahlkampfspenden, die jetzt in den USA ja schon astronomische Höhen erreicht haben, noch viel, viel höher sein. Es gibt nämlich keine bessere Investition für einen reichen Menschen, als hier einen Kandidaten mit Unmengen von Geld zu unterstützen. Weil wenn diese Person dann gewinnt, kann man durch die Nähe zur Politik massiv profitieren. Elon Musk hat 200 Millionen, glaube ich, ungefähr ausgegeben für Trump. Er hätte auch angesichts seines Reichtums, hätten es auch 2 Milliarden sein können. Und auch das hätte sich wahrscheinlich für ihn ausgezahlt. Das heißt, wir erleben jetzt eine Phase, wo wirklich es möglich ist für Superreiche, und es gibt in Amerika sehr, sehr viele Superreiche, dass sie sich die Politik nicht immer kaufen können. Geld gewinnt nicht jede Wahl. Aber wenn sie den richtigen Kandidaten finden, der einfach das Charisma hat, der die Leute anspringt, sehr wohl, sich über massive finanzielle Unterstützung einen zukünftigen Einfluss zu gewinnen. Vor allem bei jemandem wie Trump, der damit gar keine Hemmungen hat, das auch dann zu geben. Trump ist ein zutiefst korrupter Mensch. Also der glaubt daran, der mir geholfen hat, den gebe ich dann auch. Und wenn ich Präsident bin, kriegt er das, was ich vergeben kann. Staatsaufträge und das ganze Füllhorn des Staates und umgekehrt auch. Der sich gegen mich gestellt hat, den werde ich vernichten. Ich werde ganz kurz einen Ausflug in die Sozialwissenschaften machen. Den letzten Nobelpreis ging ja an 3 amerikanische Ökonomen, Politikwissenschaftler für Wirtschaftswissenschaften, Acemoglu und Robinson, die ja dieses, vor ungefähr 10 Jahren dieses Buch geschrieben haben, Why Nations Fail. Und sie haben damals dieses Modell gestellt, es gibt 2 Arten von Regierungsform. Es gibt die extraktive, die versucht, aus dem Staat möglichst viel für sich selbst herauszuholen. Und es gibt die inklusive, die darauf basiert, dass wenn es den Menschen besser geht oder wenn sie glauben, dass es ihnen besser geht, dass man dann politisch auch die besten Erfolge hat. Und das haben sie gesagt, das zweite ist das, was in Westeuropa, in den USA zum Erfolg geführt hat, zum wirtschaftlichen Erfolg, was Wohlstand schafft. Und das erste, das extraktive, ist das, was Wohlstand eigentlich vernichtet oder zumindest eine Möglichkeit, wirklich eine reiche Industrienation zu werden, sehr schwer macht oder unmöglich macht. Und genau das, glaube ich, findet jetzt unter Trump statt. Es ist das erste Mal in den USA, dass Reichtum einem wirklich politische Macht geben kann. Das hatte man früher so nicht so direkt. und gleichzeitig die politische Macht dann wieder zu Reichtum führt. Voraussetzung dafür war, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, dass der oberste Gerichtshof die ganzen gesetzlichen Einschränkungen der Wahlkampffinanzierungen, die über die Jahre eingezogen wurden, im Namen der Redefreiheit, der Meinungsfreiheit abgebaut hat. Und immer gesagt hat, ach, das wird schon nicht so schlimm werden. Und jetzt ist es so schlimm geworden. Diese neuen PACs, wie sie heißen, ermöglichen erst, dass man hunderte Millionen in einen Wahlkampf hineinsteckt. Das wäre ja früher gar nicht so gegangen. Da waren diese ganzen Spenden massiv gedeckelt. Und da gab es noch eine Einschränkung zuletzt, die hieß, diese PACs, die unbeschränkt Geld nehmen können, auch anonym nehmen können. Alle Sachen übrigens, die jetzt in Österreich jetzt gerade erst untersagt wurden durch die jüngsten Gesetzesänderungen. Die dürfen aber nicht sich koordinieren direkt mit dem Wahlkampf des Kandidaten. Die dürfen zwar eigene PR machen, aber nicht in Abstimmung. Auch selbst diese Hürde wurde jetzt zuletzt mehr oder weniger abgeschafft. Also wir haben jetzt tatsächlich den Weg in das, was eine Oligarchie ist, eine und möglicherweise dann aus einer Oligarchie, die ebenso wie es in Russland auch war, eine Kleptokratie auch ist. Großer Unterschied ist, die USA sind ein unglaublich reiches Land, die halten einiges aus.
Da kann man mehr entwenden.
Ja, aber auch der Schaden ist noch nicht so, zumindest anfangs noch nicht so dramatisch. Wenn das aber ein Jahrzehnt und länger anhält, dann wird das auch sich im Wohlstand, in der Lebensqualität und in vielen anderen in diesem Land auch niederschlagen.
Elon Musk hat ganz viel zu gewinnen. Er hat mit seinen Unternehmen viele staatliche Aufträge. Er bekommt Förderungen vom Staat. Da ist irgendwie dieser Interessenskonflikt sehr offensichtlich. Aber was denkst du denn, wie werden denn diese Superreichen rund um Trump bei seinen wirtschaftlichen Entscheidungen beeinflussen? Gibt es da Möglichkeiten, ihn zu lenken?
Also das Einfachste, aber da braucht man nicht sehr viel, da muss man nicht, da ist keine Verschwörung dahinter, ist Steuersenkungen. Also das will jeder, das wollen alle konservativen Unternehmer. Das Problem in den USA ist, das Budgetdefizit ist schon dramatisch hoch und die Verschuldung des Staates ist schon fast bei 100%. Die USA können sich das leisten, weil sie halt die größte Volkswirtschaft der Welt sind, weil sie noch immer sehr attraktiv sind und der Dollar auch so diese Position einer Ankerwährung in der Welt hat. Aber irgendwann kann das auch etwas brüchig werden. Und wenn jetzt noch einmal die Steuern gesenkt werden und die Ausgaben nicht entsprechend gesenkt werden können, weil, vergessen wir nicht, ein Großteil der Ausgaben des Bundesstaates, der Bundesregierung, sind die Sozialprogramme Medicare und Social Security, also Krankenversicherung für Ältere und die Pensionen, wo Trump schon erklärt hat, die rühren wir nicht an und das auch höchst unpopulär wäre und auch nicht so leicht ist, das kurzfristig dort einzusparen. Der nächste große Brocken ist die Verteidigung, riesengroß, auch das wird nicht angerührt werden. Und dann bleiben nur ungefähr 20-25% des ganzen Budgets übrig. Und wenn man dort Milliarden oder hunderte Milliarden rausschneiden möchte, dann bricht wirklich die ganze Staatsverwaltung zusammen. Auch das ist nicht möglich. Also möglich wäre es, dass die Steuern wieder gesenkt werden und dass dann das Defizit weiter steigt. Irgendwann könnte auch der Anleihemarkt auch unruhig werden. Irgendwann könnte dann auch der Aktienmarkt weniger gut laufen. Das hängt dann wiederum von der Federal Reserve ab, von der Notenbank. Dort hat ja Trump auch vor, viel stärker hineinzuregieren. Wenn er sagt, ich will, dass die Zinsen sinken, dann möchte, dass das passiert und nicht vom jetzigen dortigen Vorsitzenden Powell dann gesagt wird, nein, ich lasse mir von der Politik nicht reinreden. Das wird auch noch ein spannender Machtkampf werden. Also das ist einmal das eine. Das andere ist diese ganze Krypto-Geschichte. Also Trump hat zwar in der Vergangenheit über Kryptowährungen, über Bitcoin eher negativ gesprochen, aber in diesem Wahlkampf auch dank Peter Thiel und J.D. Vance, die haben jetzt Morgenluft gewittert. Und je mehr Krypto hier gefördert wird, dann werden einige wieder sehr, sehr reich werden. Das Problem ist, was sie vor allem wollen, ist, sie wollen unreguliert sein. Jetzt wissen wir alles, was in unregulierten Märkten passiert. Der Schweinehund der Leute, da kommt dann raus und sagt, naja, da kann ich ja noch reicher werden, wenn ich die Leute über den Tisch ziehe. Dann kommt es zu Betrugserscheinungen, wie es ja in der Vergangenheit schon war. Und irgendwann werden dort Skandale auftreten. Das zweite ist, Bitcoin hat ja wiederum astronomische Höhen erreicht. Das Problem bei Bitcoin ist immer nur so viel wert, wie jemand anderer bereit ist, dafür zu bezahlen. Es ist eine rein auf Psychologie aufbauender Vermögenswert. Und das ist so die typische Sache, die halt irgendwann auf eine Höhe steigt wo dann jeder beginnt zu sagen, aber jetzt möchte ich gerne meine Gewinne machen. Und möglich, zumindest vorstellbar ist, dass es da auch irgendwann einmal zu einem massiven Kursverlust und Zusammenbruch dieser Bitcoin-Blase kommt. Und dann wird es auch sehr spannend sein, wie dann, sagen wir, Trump darauf reagiert, ob die dann da öffentliche Gelder verwenden, um das hier zu retten, ob dann die Fed gezwungen wird, etwas zu tun. Also da können einige Menschen noch sehr, sehr reich werden und einige können möglicherweise noch sehr viel Geld verlieren.
Trump möchte einen starken Protektionismus durchsetzen mit hohen Zöllen auf Importe. Was hieße das denn, wenn er das wirklich durchsetzt für die USA und die Weltwirtschaft, an der wir auch dranhängen?
Ein Zoll ist eine Steuer auf Importe. Trump behauptet immer, diese Steuer würde von den Verkäufern bezahlt werden. Aber wie wir genau wissen, jede Art von Umsatzsteuer, Verkaufssteuer, Mehrwertsteuer schlägt sich immer auf die Preise nieder. Also wenn er wirklich diese Zollpläne, die er im Wahlkampf so groß angekündigt hat, umsetzt, dann werden Preise wieder steigen. Was ein Problem sein wird für ihn. Weil eines der Gründe, warum er gewählt wurde, war die Inflation der letzten Jahre, die gestiegenen Preise für Lebensmittel, für viele Güter. Und die Leute erwarten sich, glaube ich, sogar nicht nur, dass die Preise nicht mehr steigen. Sie erwarten sich, wenn Trump ins Amt kommt, dann werden die Preise fallen. Dann wird der Speck wieder so viel kosten wie vor 4 Jahren. Das kann er nicht erfüllen. Aber wenn es umgekehrt wird, wenn es weitere Preissteigerungen gibt, dann wird es schwierig für ihn werden. Man kann natürlich dann versuchen einzugreifen, Preisregulierungen, aber das entspricht so überhaupt nicht wiederum seiner eigenen ökonomischen, wirtschaftlichen Philosophie. Und die zweite Sache ist, wenn einmal die USA, die größte Volkswirtschaft der Welt, die Zölle dramatisch erhöht, dann reagieren andere Länder darauf, dann schlagen die zurück, dann kommt es zur Vergeltung, dann kommt es anders, dann kommt es zu Handelskriegen. Das letzte Mal, als das passiert ist, in diesem großen Ausmaß, war das im Jahr 1930, als Reaktion auf den großen Börsenkrach, hat der Kongress damals die Zölle dramatisch erhöht und die Folgen für die Weltwirtschaft waren katastrophal und wir wissen auch für die Weltpolitik, wenn man weiß, wie dann der Faschismus in Europa dann gewonnen hat, bis hin zum Zweiten Weltkrieg und dem NS-Terror. Also das ist eine düstere Aussicht auch für die ganze Welt. Allerdings, vielleicht wird es nicht so schlimm kommen, denn das ist ein Bereich, wo, sagen wir, starke wirtschaftliche Interessen auch dagegen stehen. Und sobald, sagen wir, die Börse beginnt zu wackeln, sobald sie sich da unruhig zeigt, Trump ist völlig besessen mit Börsenkursen. Er sieht das als einen ganz entscheidenden Faktor, daran erkennt er seinen eigenen Erfolg. Kann sein, dass er dann auch zurücksteckt und es möglicherweise doch eher auf China beschränkt. Auch das wird Probleme machen, aber dass dann zum Beispiel die Europäer und die Kanadier vielleicht glimpflicher davon kommen, als es jetzt manche befürchten müssen.
Wenn ich mir so anschaue, welche Möglichkeiten Trump hat, die Wirtschaft zu beeinflussen und welche Möglichkeiten die reichen Leute um ihn haben, um ihn zu beeinflussen, dann klingt das für mich so, als würde es sich zumindest für eine kleine Clique an Menschen doch sehr auszahlen können, in den nächsten Jahren Trump unterstützt zu haben. Was bedeutet das für andere Länder, für Europa, für Österreich, für die Wahlkämpfe, die anstehen? Was wird Superreiche und einflussreiche Menschen davon abhalten, künftig viel stärker in Wahlkämpfe einzugreifen? Natürlich, es gibt bei uns viel strengere Wahlkampfgesetze, es gibt viel strengere Beschränkungen, aber es verbietet ja niemanden, einem Milliardär, seinen eigenen Blog aufzusetzen oder seine eigene Webseite oder einen Social-Media-Kanal zu nutzen. Glaubst du, könnte es dort noch zu einer viel stärkeren Beeinflussung von bestimmten starken Parteien kommen?
Also das ist ein mögliches und auch ein sehr besorgniserregendes Szenario. Und ja, warum nicht? Wenn Elon Musk sagt, jetzt habe ich die amerikanische Wahl entschieden, in Deutschland interessiert es mich auch, wer dort gewinnt. Er beginnt auch schon zu posten. Auf X von ihm ein Repost von einer Aufstellung, die zeigt, wie groß ist der Nettobeitrag der verschiedenen EU-Staaten zum EU-Budget. Und da ist Deutschland bei Weitem das Größte. Und da schreibt er dazu, das ist schon erstaunlich, wie viel mehr Deutschland zahlt als alle anderen. Also da versucht schon Elon Musk hier die Anti-EU-Stimmung in Deutschland zu verstärken. Im Moment, glaube ich, ist das nicht das Hauptinteresse dieser verschiedenen Milliardäre. Die denken sehr insular, so ein bisschen Amerika ist die Welt und der Rest interessiert uns nicht. Aber genauso wie Russland jetzt schon seit vielen Jahren versucht hat, hier Einfluss zu nehmen, könnte das auch noch mit noch viel mehr größeren finanziellen Möglichkeiten aus den USA passieren. Und das wird eine spannende, sehr schwierige Herausforderung sein für die europäischen Länder, wie man sich dann auch dagegen wehrt, ohne jetzt auch dann sofort in den Geruch der Zensur zu kommen und die Redefreiheit abzuwürgen. Und ich glaube, der große Test wird jetzt noch nicht bei den deutschen Bundestagswahlen sein, sondern bei den französischen Präsidentschaftswahlen. Also sicher Leute wie Musk und andere wünschen sich Marine Le Pen als nächste Präsidentin. Und es kann gut sein, dass dort Einflussnahme dann von dieser Seite auch kommen kann. Übrigens dann von mehreren Seiten, weil für Putin ist sie ja auch die richtige Verbündete. Also davon hängt es auch wieder ein bisschen davon abhängen, wie sich das Verhältnis USA-Russland entwickelt in nächster Zeit. Aber das ist ein Szenario, das einem wirklich auch in Europa schlaflose Nächte bereiten kann.
Eine Möglichkeit, die Menschen aufzustacheln, die oft genutzt wird, ist, ein Feindbild zu schaffen. Das Feindbild sind oft geflüchtete Menschen. In den USA sollen unter Trump Millionen Menschen deportiert werden. Wenn Trump das durchsetzen sollte, was siehst du das für die USA?
Ja, also das Feindbild illegale Migranten ist ein sehr dankbares und es war auch ein großes Unbehagen in breiten Teilen der amerikanischen Bevölkerung über doch diesen massiven Anstieg an irregulärer, illegaler Migration, die vor allem aus Lateinamerika kam, gerade in den beiden Jahren. Also das war jetzt nicht nur von Trump erfunden, das war tatsächlich auch da. Und sehr viele Menschen mit mexikanischem oder südamerikanischem Hintergrund sagen, ich bin irgendwann einmal legal eingewandert, als es noch leichter war, als es möglicher war. Und ich habe mich an die Regeln gehalten und jetzt kommen die, die glauben, sie können sich alles leisten. Also da stößt man auf eine gewisse Grundsympathie, wenn Trump sagt, jetzt werden wir diese ganzen Illegalen wieder loswerden, werden deportieren. Das Problem ist, sehr viele von diesen illegalen Einwanderern, das sollen 11 Millionen sein, sind schon seit Jahren, Jahrzehnten in den USA. Man kann in den USA sehr leicht auch ohne Papiere einen Job bekommen, die Arbeitgeber kontrollieren nicht genau, man kann seine Kinder in die Schule schicken, man kann die öffentlichen Spitäler nutzen. Du kannst so ziemlich dich dadurch schummeln, ohne dass es irgendjemand merkt. Das heißt, das sind nicht irgendwelche Menschen in Asylheimen oder in Lagern, das sind die Nachbarn. Das sind die, die oft dann die Arbeit machen, die Gärtner und die Putzfrauen, aber auch die Babysitter und die Kinderbetreuung, aber auch die Lagerarbeiter. Also wenn das einmal wirklich durchgeführt wird, diese Art von Massendeportationen, erstens einmal grausam, Bilder, wo dann Familien auseinandergerissen werden. Sehr oft ist es ein Elternteil, die illegal sind, der andere Ehepartner ist es nicht. Die Kinder in den USA geboren, die haben amerikanischen Pass, die verlieren dann ihre Mutter, ihren Vater. Also schreckliche Dramen würden da entstehen, die, glaube ich, vielen Amerikanern dann gar nicht recht sind. Das wollen sie nicht. Ich meine, auch der Großteil der Trump-Wähler sind zutiefst anständige Menschen, die nicht Grausamkeiten zufügen wollen, die nur das Gefühl haben, die Welt ist insgesamt grausam geworden und wir müssen uns wehren. Und dann würde das auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Es ist jetzt schon ein Arbeitskräftemangel in vielen Bereichen. Wenn dann in einem Amazon-Lager eine Razzia stattfindet und ein Drittel der Arbeiter dort hops genommen werden, weil sie keine Papiere haben, ja, wer wird dann die Packerl austragen? Wer wird die Straßen kehren, die auch die Gesundheitssystem am Laufen halten? Und es würde ein Arbeitskräftemangel entstehen, der dann auch wiederum die Preise in die Höhe treiben würde, also auch die Inflation anfeuern würde. Und das ist etwas, was natürlich Trump so gar nicht will. Also auch da kann es sein, dass dann die tatsächliche Umsetzung zwar noch immer möglicherweise willkürlich ist, in Einzelfällen grausam, aber nicht auf die Weise systematisch, wie es Trump im Wahlkampf angekündigt hat.
Es gibt viele Bereiche, wo man international zusammenarbeiten muss. Es ist die Wirtschaft, es ist die Sicherheit, es ist die Verbrechensbekämpfung. Was bedeutet denn Trump und dessen Team für die internationale Sicherheit und für den Austausch von Nachrichtendiensten, von Polizei?
Da gibt es einige interessante Faktoren. Sein außenpolitisches Team, das er jetzt ernannt hat, vor allem den Außenminister Marco Rubio, der ist ein Transatlantiker, also der möchte diese ganzen Kooperationen beibehalten. Der ist ein Unterstützer der NATO, er hat sogar ein Gesetz initiiert, das auch verabschiedet wurde, dass es einem zukünftigen Präsidenten Trump im Kopf schwer machen würde, aus der NATO herauszutreten. Das heißt, da ist eine Bereitschaft da von vielen zu sagen, nein, wir bleiben im System drinnen. Der Austausch von Geheimdienstinformationen, wo ja die USA ja, absolut führend sind, dürfte auch deshalb weitergehen. Wobei ich nicht genau weiß, was die Rolle von der zukünftigen Geheimdienstkoordinatorin, falls sie Gabbard sein wird, die wiederum mit allen Diktatoren der Welt sich anfreundet und das ganze amerikanische System als verbrecherisch oder als falsch oder als unmoralisch auch darstellt. Kann aber auch sein, dass sie eines der Opfer sein wird, wenn vom Senat nicht bestätigt werden. Also ich glaube, die NATO wird weiter funktionieren. Auch weil, außer wenn wirklich das amerikanische Militär dezimiert wird und dort völlig neue Leute hereinkommen, weil die Verluste auch für die amerikanische Sicherheit so groß wären. Aber die Rhetorik, die Anti-NATO-Rhetorik oder vor allem die Rhetorik gegen die anderen, gegen die NATO-Partner, die wird bleiben. Der Druck auf Europa, mehr für Verteidigung auszugeben, auch das wird steigen. Aber da das in Europa ohnehin im Laufen ist, kann es sein, dass auch da Trump sagt, na, ich erreiche es ohnehin, hatte ich auch mehrmals schon im Wahlkampf gesagt, schau, was ich erreicht habe, das war alles mein Erfolg, dass die Europäer jetzt mehr ausgeben. Das könnte eines der Bereiche sein, sagen wir, die diese nächsten Trump-Jahre eher noch unbeschadet überleben.
Was bedeutet Trumps Sieg für den Ukraine-Krieg?
Das ist überhaupt eine, wenn wir vom Anfangszitat reden, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, da gibt es in dieser Ukraine-Schachtel gibt es sehr gute Pralinen und gibt es ganz furchtbare oder ganz giftige. Interessanterweise, in der Ukraine selbst gab es relativ viel Unterstützung für Trump. Hoffnung, dass Trump etwas verändern wird, dass er diesen Krieg beenden wird, weil er es einfach anders macht als Biden. Die Frustration mit Biden, der so diesen Krieg oder die Unterstützung des Krieges mit einer angezogenen Handbremse betrieben hat, war zuletzt sehr, sehr gewachsen. Trump hat angekündigt, er wird Frieden schaffen in kürzester Zeit, sogar noch vor seinem Amtsantritt. Wie das mit Wladimir Putin funktionieren soll, ohne dass Putin als großer Sieger aussteigt, weiß man nicht. Und eines ist sicher, Trump möchte nicht als Verlierer dastehen. Auch wenn er zu Putin ein freundschaftliches Verhältnis hat, vielleicht sogar Putin gewisse Informationen hat, die Trump schaden können. Das war ja immer davon die Rede, dass er da ein gewisses Erpressungspotenzial da ist. Das optische Bild, ich möchte gewinnen, ich möchte auch diesen Konflikt gewinnen, ich möchte hier als der Friedensstifter aussteigen, aber nicht einer, der die Ukraine den Wölfen zu Fraß hingeworfen hat, wird wichtig sein. Und Trump ist jemand, der halt nicht unbedingt eine systematische, langfristige Strategie erfolgt. Er ist impulsiv, er ist emotional, er reagiert auf den Augenblick, er ist ein transaktionaler Dealmaker. Und wenn er merkt, es funktioniert nicht und Putin tut nicht das, was ich will, ist es auch immer möglich, dass er völlig umschwenkt. Also das hoffen manche in der Ukraine, dass er irgendwann draufkommt, nein, das, was ich mir gedacht habe, funktioniert nicht. Also mache ich das Gegenteil, ich gebe der Ukraine jetzt alles und beende diese Rücksichtel-Vorsichtel-Politik, die unter Biden geschehen ist. Wie es ausgeht, lässt sich heute noch überhaupt nicht sagen.
Ich glaube, weniger Hoffnung dürfen sich die Menschen machen, die jetzt in Gaza leben und auch im Libanon. Trump hat angekündigt, dass er Israel ganz stark unterstützen wird weiterhin. Und es ist ihm auch egal, wenn Bereiche, wo Palästinenser leben, dem Erdboden gleichgemacht werden. Wird Trump eine Art Stabilität im Nahen Osten herstellen können? Ich denke da auch an den Iran. Ist das überhaupt möglich oder wird das alles nur noch schlimmer werden unter ihm?
Ja, das lässt sich jetzt noch überhaupt nicht voraussagen. Trump hat erklärt, er wird auch den Gaza-Krieg in kürzester Zeit beenden. Er wird Frieden stiften überall. Das ist noch unrealistischer als er als Friedensengel für die Ukraine. Wie seine Nahostpolitik dann genau aussehen wird, weiß man auch noch nicht. Er hat jetzt ein Zeichen gesetzt, indem er einen Mann als neuen US-Botschafter für Israel ernannt hat, Mike Huckabee, der ein ehemaliger Gouverneur ist, ein Evangelikaler, der daran glaubt, dass das jüdische Volk ein Recht hat auf das gesamte Gebiet des biblischen Israels, weil das notwendig ist, damit das dann tatsächlich einmal auch zur Wiederkunft Christi kommt und so. Also in den ganzen evangelikalen Mythos passt das hinein. Und Huckabee hat in einem ersten Interview erklärt, er hat nichts dagegen, wenn Israel, wenn diese israelische Rechtsregierung das ganze Westjordanland annektiert. Was natürlich bedeuten würde, dass es überhaupt keine Chance auf Frieden gibt. Aber jetzt vergessen wir nicht, Worauf Trump vielleicht am stolzesten war von seiner ersten Amtszeit, waren die sogenannten Abraham-Abkommen, die Friedensverträge, die Israel mit mehreren arabischen Staaten, vor allem Golfstaaten, geschlossen hat. Und das wünscht er sich auch, dass er das natürlich fortsetzen kann. Und da ist Saudi-Arabien der große Preis. Das wird nicht möglich sein, wenn es nicht zu einer Lösung oder zumindest einer Chance einer Lösung für das Palästinenser-Problem, eine Richtung eines Palästinenser-Staates kommt. Das heißt, Trump liebt auch die Saudis, die sind ihm unglaublich sympathisch. Auch sein Schwiegersohn Jared Kushner hat alle möglichen große Projekte, Investitionsprojekte, Immobilienprojekte am Golf. Der Mohammed bin Salman, der dortige Kronprinz, ist einer seiner Freunde. Und da steht er in einem Zwiespalt. Und wie sich der am Ende niederschlagen wird in einer tatsächlichen Politik, was da herauskommen wird, weiß man noch gar nicht. Und was man schon sagen muss, in seiner Amtszeit, ganz am Ende seiner Amtszeit, hat Trump oder sein Außenministerium einen Friedensplan vorgelegt für den Nahen Osten, der sehr wohl von einer Gründung eines Palästinenserstaates ausgeht. Und ob er sich da jetzt völlig davon wieder distanziert, weil halt er sowohl die Evangelikalen als auch sehr rechte jüdische Kreise ihn da unterstützen, weil er Netanyahu jetzt wieder befreundet ist, wobei Netanyahu hat damals als nach der letzten Wahl die absolute Todsünde begangen. Er hat Biden zum Wahlsieg gratuliert und dann war Netanyahu eine Zeit lang völlig unten durch. Das ändert sich jetzt wieder, aber das ist noch ganz, ganz offen.
Dann noch eine spekulative Frage gleich im Anschluss. Was bedeutet Trumps Präsidentschaft für den Klimawandel? Waren alle Fortschritte bisher umsonst?
Also das wiederum kann man besser voraussagen. Alle Fortschritte nicht. Aber es bedeutet sicher einen massiven Rückschritt für den Klimawandel, weil Trump wird sicher aus dem Pariser Abkommen wieder aussteigen und wird groß erklären, hat er ja schon gemacht, ich möchte auf Öl und Gas setzen. Das Problem ist, die USA haben in den letzten 4 Jahren, hat die Wirtschaft einen deutlichen Wandel durchgemacht. Diese Subventionen, die Biden auf den Weg gebracht hat für erneuerbare Energien, davon hängen wirklich weite Teile des Landes ab, vor allem republikanische Bezirke. Das rückgängig zu machen, das wieder abzuschaffen, wird er wiederum Widerstand spüren aus seiner eigenen Partei. Und es kann gut sein, dass da jetzt genug auf den Weg gebracht ist, dass auch die Energiewende in den USA zwar gebremst, aber nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Ich glaube, es hängt, die Zukunft des Klimas, Weltklimas, hängt heute sogar mehr von China ab als von den USA. Und irgendwo werden die Amerikaner dann merken, wenn sie nicht da mit dabei sind, dann fallen sie immer weiter zurück in dem, was unausweichlich ist. Und dazu kommt noch der andere Faktor, das Klima selbst. Je mehr es an Naturkatastrophen und den furchtbaren Konsequenzen gerade in den USA gibt, die besonders vulnerabel sind, weite Teile des Landes, desto schwieriger wird es für Trump sein, diese Anti-Klima-Politik durchzuziehen. Aber wenn es aus psychologischen, kulturellen Gründen geht, da ist der Klimaschutz genauso verhasst wie das Gendern und wie alles andere. Also das ist das, was Leute emotional heute antreibt. Nur die Interessen könnten anders sein.
Könnte auch daran liegen, dass sich Trump nicht für den Klimaschutz interessiert, weil er die Folgen des Klimawandels vielleicht selbst nicht mehr erleben wird oder zumindest die schlimmsten Folgen. Vielleicht ein bisschen morbide, aber ich habe mir für den Abschluss von ChatGPT errechnen lassen, wie lange ein Mann in seinem Alter und mit seiner Statur ungefähr leben wird und wie hoch die Chance ist, dass er die nächsten 4 Jahre nicht überstehen wird. ChatGPT hat mir errechnet, dass die Chance, dass er in den nächsten 4 Jahren stirbt, 1:3 ist.
Ja. Er hat eine gute Gesundheitsversorgung im Weißen Haus. Ja, also,
was passiert denn, wenn Trump sterben würde?
Ja, da kann ich dir auch nur 2 Antworten geben, die gegensätzlich sind. Die eine lautet, Trump ist ein einzigartiges Phänomen und der Trumpismus ist ohne Trump nicht vorstellbar, weil kein anderer dieses Charisma hat, diese Verehrung, diese Loyalität hervorrufen wird. Ohne Trump wäre diese ganzen rechten Bewegungen, die da jetzt in seinem Fahrwasser schwimmen, einfach führungslos und deutlich schwächer. Allerdings, wenn wir wissen, wenn er im Amt stirbt, dann wird J.D. Vance sein Nachfolger. J.D. Vance ist ein jüngerer und auch ein klügerer Trump, wahrscheinlich auch noch rechter, noch ideologischer, noch getriebener in eine gewisse Richtung oder opportunistischer, zumindest strategischer. Und es ist auch dann gut möglich, dass er Wege finden wird, diese Bewegung am Leben zu halten, vielleicht weniger mit dieser Begeisterung, die da sein Mentor hier immer ausgelöst hat, aber mit anderen Mitteln der Machtausübung. Also wir müssen ja nur nach Ungarn schauen, in den Osten. Wie kann ein kluger Politiker, der einmal an den Schalthebeln der Macht sitzt, wie kann der dann vermeiden, dass diese Macht je wieder verloren geht?
Und J.D. Vance hätte auch starke Männer an seiner Seite, wenn ich an Elon Musk und weitere Milliardäre denke. Vielen Dank für deine Einschätzungen, Erik Frey.
Sehr, sehr gerne.
Herzlichen Dank Ihnen fürs Kommen und fürs aufmerksame Zuhören. Falls Sie diesen Podcast nachhören wollen oder jemand anderen empfehlen wollen, unsere Podcasts finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Scholt Wilhelm, das war Thema des Tages. Vielen Dank fürs Zuhören, Baba, und bis zum nächsten Mal.